Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen im Ohr am Netz. Und zwar heute
Hallo.
Ein Ohr, über dem eine rote Zipfelmütze prangt. Frohe Weihnachten, ne? Weihnachtsfolge.
Frohe Weihnachten, Sven. Frohe Weihnachten an alle.
Ja, wünsche ich dir auch, Sidonie, und euch da draußen. Ist das erste Mal, dass wir wirklich an Heiligabend eine Folge rausballern, oder?
Absolut. Aber ich denke, das ist ja ganz wunderbar. Vielleicht sind die Letzten jetzt gerade noch so auf dem Weg nach Hause zum Weihnachten feiern mit der Familie.
Driving home for Christmas.
Stehen vielleicht im Stau oder so, Driving Home for Christmas, genau, mit dem Ohr am Netz.
Ja.
Das ist doch eigentlich eine schöne Sache.
Ja, oder so ein letztes Mal auf dem Laufband noch so ein bisschen ins Kaloriendefizit reinjoggen,
oder, ja,
bevor dann die dicke Gans kommt oder so. Aber wir nutzen
genau.
die Gelegenheit und gucken mal so ein bisschen zurück ins vergangene Jahr. Das war ein, wie ich finde, ultra schnelles, sehr kurzes, aber dennoch extrem spannendes Jahr.
Ja, das finde ich tatsächlich auch.
Ja, ein Stichwort Ende der Ampelkoalition, aber das hört man in letzter Zeit ja öfter. Aber vorher gibt es natürlich auch an Heiligabend erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir starten mal wieder mit ein paar Zahlen und tatsächlich auch ein bisschen mit dem Stichwort, das du gerade schon gegeben hast. Ende der Ampelkoalition bedeutet Bundestagswahl 2025 im Februar, steht schon wieder kurz bevor, und wir wollten einfach mal wissen, wo informieren sich denn die Menschen eigentlich über aktuelle Politik, über dieses ganze Thema Bundestagswahl, und welchen Einfluss haben eben hier auch digitale Medien auf die Meinungsbildung? Und ja, da haben wir eine Umfrage mit Civi gemacht und rausbekommen, dass ja die Art und Weise, wie wir uns informieren, tatsächlich immer digitaler wird. Das ist ja eine Binsenweisheit, aber belegt hier jetzt auch nochmal durch die Zahlen. Bereits 86% der Deutschen informieren sich online auch über politische Themen. Und gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern spielen natürlich soziale Medien hier eine große Rolle. Das sagen fast die Hälfte der Befragten, nämlich 48,9%. Und auch digitale Tools wie der Wahl-O-Mat nutzen viele, 39,8%, sowie auch Bildungsseiten wie zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung spielen eine große Rolle, immerhin für ein Viertel der Befragten. Und gerade die ältere Generation vertraut natürlich hingegen nach wie vor stärker auf klassische Medien. Auch das ist nicht so überraschend als Ergebnis. Hier werden immer noch mehr Fernsehen und Zeitungen konsumiert, das sagen immerhin 65%. Ja, und unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit von Medienkompetenz im Umgang mit den vielfältigen Nachrichtenquellen, damit eben der digitale Diskurs nicht zunehmend von Falschinformationen dominiert wird.
Apropos Recherche, apropos Glaubhaftigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen ergangen ist, so in der Vorweihnachtszeit. Vielleicht ist es euch ja auch passiert, dass ihr auf einen sogenannten Fake-Shop reingefallen seid. Also bei mir ist es fast passiert. Ich wollte einen Fernseher online bestellen, habe das allerdings auf Amazon getan. Ein unschlagbar günstiges Angebot, habe bezahlt und gekauft, und dann meldete sich der Verkäufer und wollte aber, dass ich doch lieber an Amazon vorbei die Überweisung direkt aufs Konto mache, weil ja irgendwas mit der Zahlung nicht geklappt hat. Und schrieb ganz groß, der Amazon-Käuferschutz gelte dafür ja auch. Einmal kurz nachgeguckt in den Richtlinien bei Amazon, da steht drin, der gilt da natürlich nicht. Also ganz klar Betrugsversuch, zack, bumm, kurz danach war der Shop auch nicht mehr bei Amazon zu finden. Also insofern gerade noch mal gut gegangen, auch wenn das Schnäppchen bit gekippt ist. Aber es geht vielen so. 30% laut einer aktuellen Eco-Umfrage der Befragten sind auf Fake-Shops schon mal reingefallen. Das sind ja oft Geschäfte, Online-Shops, die plötzlich da sind, geile Angebote haben und dann genauso schnell wieder weg sind, wie sie da waren. Die sind drauf reingefallen.
Mir ist es auch schon passiert.
Ärgerlich, ne?
Ja,
echt ärgerlich. Also dabei gibt es so ein paar Sachen, wie man sich absichern kann, ne? Prüfung des Impressums, ja? Dann, ob sichere Zahlungsmethoden wie Rechnung oder Nachname erlaubt sind oder möglich sind. Und auch Kundenbewertungen sollten überprüft werden, und das haben auch 38% in der Umfrage überprüft. Aber wenn es nur positive Reviews sind, dann könnte das auch schon wieder ein Indiz dafür sein, dass möglicherweise da auch manipuliert wurde. Damit ihr da draußen beim Online-Shopping sicher bleibt, hat der Eco 8 Tipps zusammengestellt. Den Link dazu gibt's in den Shownotes dieser Folge für alle, die ihre Gutscheine jetzt nach Weihnachten einlösen oder vielleicht auch nochmal mit dem geschenkten Geld oder dem übrig gebliebenen Geld shoppen gehen wollen. sollen. Also das alles in den Shownotes dieser Folge.
Ja, Stichwort Geschenke und Weihnachten. Smartphones, Tablets und Co. liegen ja wahrscheinlich auch dieses Weihnachten wieder unter vielen Tannenbäumen. Doch mit diesen digitalen Geräten wächst natürlich auch die Verantwortung, gerade wenn Kinder sie nutzen sollen. Und eine aktuelle Umfrage im Auftrag des ECO gemeinsam mit CW zeigt, dass 62% der Deutschen der Meinung sind, dass Eltern und Schulen in diesem Kontext die Medienkompetenz und auch das kritische Denken von Kindern stärker fördern müssen. Darüber hinaus fordern fast 62% der Befragten eine intensivere Aufklärung zum sicheren Umgang mit digitalen Geräten und 58,5% halten eine stärkere Kontrolle über die konsumierten Inhalte für notwendig, während immerhin 54,8% auf feste Bildschirmzeiten und Regeln setzen. Wie ist es bei deinen Kindern, Sven? Hast du da noch solche Regeln oder sind die inzwischen zu groß?
Ja, also eigentlich sind sie noch nicht so groß. Wir haben eigentlich auch solche Regeln mit klaren, festen Bildschirmzeiten, sind aber in letzter Zeit da doch ein bisschen, ich sag mal, lax mit umgegangen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt zu sagen, wenn der Hauptjob die Schule funktioniert und wir das Gefühl haben, die machen rundherum auch noch genug anderes Zeug, hat sich halt stark verändert. Die treffen sich mit ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und Kumpels eben wirklich online und spielen dann zu 5, zu 6, zu 7 gemeinsam Fortnite, so wie wir uns früher getroffen haben und Playmobil gespielt haben. Es ist einfach eine andere Zeit, aber wir sind da einerseits natürlich auch ein bisschen ängstlich und vorsichtig und haben da ein klares Auge drauf. Aber weißt du, solange die immer noch eigentlich lieber auf die Eisbahn gehen, als am Rechner zu sitzen, glaube ich, ist da soweit alles in Ordnung.
Ja, aber es geht ja im Grunde auch darum, eben dieses Auge drauf zu haben. Das sagt auch meine Kollegin Alexandra Korskiba, die ja bei uns die ECO-Beschwerdestelle für illegale Internetinhalte leitet. Sie sagt, die Umfrage verdeutlicht eben, wie wichtig es ist, Kinder beim Umgang mit digitalen Medien aktiv zu begleiten. Und gerade zu Weihnachten, wenn eben viele Kinder solche Geräte geschenkt bekommen, stehen Eltern und dann eben ja nach den Ferien sicher auch die Schulen in der Verantwortung, digitale Kompetenzen von Anfang an zu fördern.
Ja, genau. Also da auf jeden Fall mit dabei sein. Und ihr lieben Eltern da draußen, auch wenn die Kids da online Sachen machen, die euch eigentlich nicht interessieren, seid interessiert, weil die haben Bock, euch zu erzählen, was sie da erleben und tun. Und wenn wir interessiert zuhören, dann sind wir auch Teil dieser digitalen Welt unserer Kinder. Aber ich glaube, bei unserer Zielgruppe hier, Sidonie, sollte das vollkommen klar sein, dass die Leute tendenziell zumindest digital interessiert sind. Also ihr macht das schon, hört euren Kindern einfach zu. So, hier, Weihnachtsfolge. Bevor wir jetzt so ein bisschen das Jahr-Revue passieren lassen mit unseren Gesprächsgästen, vielleicht so ein kleiner Flashback von uns. Sidonie, ist dir aus diesem Jahr im Ohr, am Netz irgendwas besonders im Kopf oder im Herzen hängen geblieben? Ein Thema oder ein Gesprächspartner, ein Interview, eine Erkenntnis?
Naja, also so ein Highlight war für mich natürlich schon direkt am Anfang des Jahres unsere kleine Live-Folge. Na, live stimmt nicht, aber wir waren live im Bundesministerium für Digitales und Verkehr bei Minister Volker Wissing und haben ihn ja dort relativ lange interviewt zu aktuellen Infrastrukturthemen, aber auch das Thema AI Act war mit dabei und damals ja auch sehr, sehr aktuell Anfang des Jahres. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war einfach auch mal ein anderer Rahmen und ja, auch mal mit einem Interviewpartner so richtig zusammenzusitzen und eben nicht nur virtuell, wie wir das ja sonst meistens machen, über unser kleines virtuelles Studio. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Super. Bei mir ist
es. Wie ist es bei dir?
Zwei Sachen sind in Erinnerung geblieben. Also einmal sozusagen das Thema KI-basierte Robotik. Das finde ich halt persönlich sehr, sehr spannend. Ich habe dann in diesem Jahr auch eine große Konferenz moderieren dürfen und ich bin so guter Dinge und so froh, dass das Thema Robotik jetzt so einen Boost kriegt, eben auch durch KI. Da hatten wir eine spannende Folge dazu. Und es ist lustig, dass wir am Ende sehr, sehr schlaue Roboter kriegen werden. Die einzigen, die, ich sag mal, an Schleuer noch nachziehen müssen, sind dann wir Menschen, weil eins der großen Probleme ist eben wirklich die Akzeptanz von Robotern im Alltag. Da müssen wir uns erstmal noch dran gewöhnen, genau wie wir uns auch dran gewöhnen müssen, dass, ja, so ist es leider, KI in vielen Bereichen eben doch deutlich bessere Ergebnisse erzielt als 30 Jahre Berufserfahrung. Da müssen wir Menschen noch ein bisschen nachziehen. Aber das hat auf jeden Fall für mich eine spannende Zeit eingeläutet. Also was ich auch cool fand, war die Folge zum Thema Digitalisierung des Sports. Also wie viel da schon gemacht wird. Da hatten wir ein tolles Interview mit Professor Dr. Daniel Memmert vom Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Sporthochschule Köln. Da ging es halt einerseits darum, eben wie Leistungssportler mit Digitalisierung und KI-Prognosen ihre Leistungen noch verbessern können, aber auch wie Digitalisierung mehr und mehr auch uns Otto-Normalverbrauchern beim Sport helfen kann, vom Stil über die Leistungsfähigkeit eben alles zu optimieren. Das waren so zwei Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, wo ich sage, die machen mir auch Bock auf 2025 und folgende Jahre.
Ja, und weil du gerade sagst, KI in der Robotik, KI war ja sowieso so ein Thema, was sich sehr durchgezogen hat, ne, in diesem Jahr. Das hatten wir ja immer mal wieder als Fokusthema in verschiedenen Kontexten und hatten ja auch eine große Sonderfolge im Rahmen unserer KI Future Tech Kampagne zusammen mit Microsoft, wo wir auch nochmal diese ganzen spannenden Cases, die du ja vor Ort besucht hast, bei Bosch, bei Otto, bei anderen Unternehmen, die noch mit dabei waren. Das finde ich auch nach wie vor einfach immer wieder spannend zu hören und zu sehen, in welchen Kontexten KI überall schon in der Anwendung ist und da eben für Benefits sorgt.
Ich weiß nicht, ob ich schon zu viel verrate, aber wir wollen jetzt ja auch ins Jahr 2025 so langsam rüberleiten. Und ja, wir werden dann noch mehr coole Cases haben, wo wir zeigen, wo KI schon im Einsatz ist. Denn die Reihe geht weiter und ich freue mich schon auf spannende weitere Reportagen bei verschiedenen Unternehmen vor Ort, wo wir dann gucken können, wie da KI eingesetzt wird. Aber noch ist 2024 und ich würde sagen, wir lassen mal so ein bisschen, vielleicht in diesem Fall ja einen unserer Stammgäste für alle Stammhörerinnen und Stammhörer des Podcasts hier zu Wort kommen. Es ist ja quasi immer sein Job. Alexander Rabe, der Geschäftsführer des ECO. Mit ihm habe ich das erste Interview führen dürfen über das digitalpolitische Jahr 2024.
Im Gespräch.
Alexander Rabe ist der Geschäftsführer des ECO und er ist, gerade wenn es so um, naja, sagen wir mal, Bilanz ziehen eines ausklingenden Jahres geht, ein regelmäßiger, gern gesehener Gast auch hier im Ohr am Netz. Und auch jetzt ist es wieder soweit. Wir blicken auf ein Jahr 2024 zurück und in ein turbulentes 2025 voraus. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er sich trotzdem Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Alexander. Schön, dass du wieder mal dabei bist im Ohr am Netz.
Ich freue mich auch. Hallo.
Erzähl doch mal ein bisschen, lass uns mal wirklich erstmal kurz zurückblicken. Vielleicht so eine kleine digitalpolitische Bilanz der Ampelregierung. Was waren für dich die größten Highlights und die größten Enttäuschungen des nun fast vergangenen Jahres?
Ja, in der Tat. Es endet ja nicht nur das Jahr, sondern es endet letztlich ja auch die Ampelregierung und das schneller, als wir alle vermutet hätten. Und insofern kann ich in der Tat jetzt einen Rückblick auf die digitalpolitische Bilanz der Ampelregierung werfen. Ja, wie soll ich sagen? Es fing gut an.
Ja, kann ich mich erinnern. Es waren schöne Ideen, es sah vielversprechend aus.
Genau, wir hatten einen hervorragenden Koalitionsvertrag, gerade aus der digitalpolitischen Perspektive heraus, wurden dort die Dinge adressiert, die uns auch in der Tat seit Jahren bereits am Herzen lagen. Zu nennen ist hier eine zentrale Stelle, ein sogenanntes Digitalministerium, welches für uns in unserer Wahrnehmung eben zentraler Ansprechpartner hätte werden sollen. Es wurde über eine Digitalstrategie im Koalitionsvertrag berichtet und auch ein eigenständiges Digitalbudget. Das alles hat uns wirklich hoffen lassen und in Teilen muss ich ja auch sagen, wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, was die Gigabit-Strategie gebracht hat und auch die Einführung eines Gigabit-Grundbuchs, ist auch der Netzausbau deutlich beschleunigt worden und hat auch einige Transparenzeffekte gebracht, die wir vorher vermisst haben. Es war also nicht alles schlecht. Ich möchte mit dem Guten anfangen. Und ja, von daher bin ich schon wohlgemutes in dieses Jahr gestartet. Jetzt gegen Ende müssen wir eben Bilanz ziehen und da kommen dann eben aber auch die anderen Aspekte mit zum Tragen.
Ja, du hast da ein, nennen wir es mal vorsichtig, ambivalentes Fazit gezogen in einem Pressestatement, was gerade rausgegangen ist. Welche konkreten Maßnahmen und Strukturen hätte diese Bundesregierung anders oder besser machen müssen? Ich meine, weil klar, hinterher ist man vorher immer schlauer gewesen, Logo, aber jetzt sind wir ja nun quasi hinterher, auch wenn wir alle gedacht hätten, es dauert noch ein bisschen bis hinterher.
Ja, ich habe ja gerade darüber berichtet. Wir hatten ein Digitalministerium, wir haben eine Digitalstrategie und ich wurde vor 2 Jahren eben in den Beirat zur Umsetzung dieser Digitalstrategie und zur Begleitung der 19 Leuchtturmprojekte berufen. Hatte also einen Blick unter die Motorhaube werfen können, wie die Bundesregierung so bei der Umsetzung von Digitalprojekten agiert. Und das ist das ambivalente Fazit, von dem du gerade sprichst. Denn in der Tat musste ich feststellen, wow, wir haben in den verschiedenen Ressorts, in den verschiedenen Ministerien wirklich motivierte, kompetente Menschen, die verstanden haben, was es geschlagen hat und die verstanden haben, dass Verwaltung auch anders agieren und auch anders denken und handeln muss. Problem ist halt nur, sie agieren und handeln in den Strukturen der bestehenden Verwaltung. Und das ist mehr als ein Hindernis. Das haben wir wirklich in diesen 2 Jahren festgestellt. Und es war eben kein Digitalministerium, welches ressortübergreifend mit Kompetenzen dann diese Projekte hätte voranbringen können. Es wurde auch bis zum Ende eben kein Digitalbudget beschlossen, was dann wiederum nicht ausfinanzierte Projekte in eine erfolgreiche Umsetzung hätte bringen können. Und somit, um jetzt quasi eben das Wasser in den Wein zu schütten, meiner eingangs positiven Darstellungen dieser auf dem Papier vorhandenen guten Ansätze, wurde auch denen, die wirklich wollen, und davon gibt es viele in der Bundesregierung, wurden nicht die Mittel an die Hand gegeben, damit das auch wirklich klappt. Und da muss man sagen, muss eine kommende neue Bundesregierung, ich habe es gesagt, eine Prozessrevolution beinahe stattfinden lassen, um erstmal bei sich anzufangen, um neue Prozesse innerhalb der Verwaltung zu ermöglichen, neue Zuschnitte stattfinden zu lassen, um das, was wir die letzten Jahrzehnte so erlebt haben, nicht weiter in die Zukunft zu projizieren.
Also ich höre schon ein bisschen Schwermut in der Stimme, weil ich vermute, ganz so einfach wird es nicht werden, weil selbst wenn die Bundespolitik entscheidet, wir machen genau das, haben wir ja immer noch das Problem, dass sie dann im Zweifelsfall in den Bundesländern, später dann in den Städten und Kommunen wieder auf alte, festgefahrene Strukturen treffen, die ja auch erstmal aufgebrochen werden müssen, was ja in einem föderalistischen Staat nicht so ganz einfach werden dürfte. Also für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass selbst wenn eine kommende Bundesregierung 2025 sich sowas, was oft wirklich auf die Fahne schreibt, das auch schnell umsetzbar ist?
Ressortübergreifende Zusammenarbeit, glaube ich, ist der erste Schritt. Mhm. Die ebenenübergreifenden Zusammenarbeiten, die du gerade jetzt über das föderalistische System formuliert hast, ist in der Tat ein weiteres Hemmnis. Aber lass uns einfach beginnen.
Ja,
und man muss loslegen. Glaube, wenn ich der Bundesregierung etwas mit auf den Weg geben darf, die sich dann im hoffentlich ersten Quartal des kommenden Jahres konstituieren wird zumindest, dann ist, dass dieses Thema ein zentrales Thema bereits in den Koalitionsverhandlungen werden muss. Denn wenn ich diese Zeit mir nicht nehme, über dieses vielleicht nicht ganz so sexy wirkende Thema zu verhandeln, dann wird mir im Laufe der Legislaturperiode an ganz vielen Stellen das auf die Füße fallen. Wenn wir merken, dass Digitalisierung, was ein Schlüssel zur Lösung diversester Probleme sein kann, ja, der Verwaltungsdigitalisierung, der Schnittstelle zum Bürger und damit eigentlich auch letztlich die Stärkung der Demokratie so nicht gelingen wird. Und ich meine, wir sind ein Wirtschaftsverband, dass das Ganze auch einen Wirtschaftsimpact hätte, wenn man es konsequent umsetzen würde. Das haben wir in zahlreichen Studien im Laufe dieses Jahres versucht, immer wieder darzulegen und zu belegen. Also es gibt viele gute Gründe, sich die Zeit zu nehmen, neben den klassischen Themen, die es in solchen Koalitionsverhandlungen wieder intensiv zu verhandeln gibt, das Thema digitale Transformation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft als priorisierendes Thema zu behandeln und diesmal richtig zu machen.
So, und dann haben wir noch ein anderes Thema, weil es ist ja nicht nur so, dass wir uns hier, ich sag mal, in Deutschland schön um uns selber im Kreis drehen. Es kommen ja auch Einflüsse von außen. Also unter anderem eben Leitlinien aus der EU, wie zum Beispiel Digital Services Act oder auch die KI-Verordnung und so. Was muss da passieren im nächsten Jahr? Weil die Devise dieses Jahr war ja schnell und nicht als Flickenteppich umsetzen, ne?
Das wird die Devise in allen Jahren sein letztlich, denn das ist das, was wir unter einem digitalen Binnenmarkt verstehen, dass wenn wir die Stärke dieses Kontinents wirtschaftlich, regulatorisch nutzen wollen, wir es uns nicht leisten können, dass jeder seins macht. Das ist nicht die Idee von Europa. Und du hast zum einen den DSA erwähnt, den Digital Services Act. Der ist ja nun auch wirklich in der Tat in diesem Jahr 2024 in Deutschland mit dem Digitale Dienstegesetz umgesetzt worden. Und das ist schon ein Meilenstein, dass das funktioniert hat. Besonders stolz bin ich natürlich darauf, dass wir als ECO, als Verband der Internetwirtschaft, auch in diesen europäisch einmaligen Beirat des Digitale Dienstegesetzes berufen wurden bei der Bundesnetzagentur und eben Vertreter aus Wissenschaft, aus Zivilgesellschaft und eben aus der Wirtschaft, den DC, den Coordinator, also die Bundesnetzagentur, dahingehend beraten können, wo liegen denn möglicherweise Fallstricke bei der Umsetzung dieses Gesetzes. Also da muss ich sagen, alles in allem und auch die ersten beiden Sitzungen, die wir jetzt in 2024 haben stattfinden lassen, lassen mich hoffen, dass hier eine Umsetzung des DSA in Deutschland stattfindet, wo alle Aspekte gehört werden. Ja, herausfordernd wird natürlich sein, auch den DC an der Bundesnetzagentur auszufinanzieren. Also wir drehen uns heute ein bisschen im Kreis durch den Bruch der Koalition, dem nicht vorhandenen Haushalt, sind natürlich einige Hemmnisse, die wir auch ins nächste Jahr gerade transferieren und die nicht so toll sind. Und da gehört dann wieder der AI-Act, den du auch erwähnt hast, dazu, denn hier fehlt das dazugehörige Umsetzungsgesetz und momentan sind wir gerade ja in einer Situation und die ist wirtschaftlich durchaus problematisch, dass man nicht genau weiß, mit welchen Mehrheiten wird was noch im Laufe dieser Legislatur umgesetzt oder was wird so lange warten müssen, bis wir eine neue Bundesregierung haben. Und da befürchte ich nun mal, werden wir das erste Halbjahr 2025 wahrscheinlich fast dafür brauchen, bis wir dann da klare Mehrheiten und eine klare Regierung haben, die dann wieder solche Initiativen voranbringen kann. Die Zeit haben wir nicht. Diese Unsicherheiten, die sollten wir versuchen, der Sache wegen zumindest zu minimieren und die Dinge umzusetzen, die jetzt der Wirtschaft noch die sicheren Rahmenbedingungen bringen können, die sie braucht.
Also wir arbeiten ressortübergreifend, ja, wir arbeiten auch ebenenübergreifend, dann vielleicht bei so wichtigen Entscheidungen auch parteiübergreifend, mal ganz abgesehen von Wahlkampf hin oder her. Wir müssen Dinge auf die Straße bringen, weil die Zeit haben wir einfach nicht. Du hast ja vorhin die 17 Leuchtturmprojekte erwähnt aus der Digitalstrategie. Leuchten die noch eigentlich? Nur weil, ich meine, diese Zusammenarbeit, wie du sie jetzt beschrieben hast beim DSA, wäre ja mal ein schöner Leuchtturm für weitere Umsetzungen von Gesetzen. Ein Leuchtturm, der eben weiter strahlen kann, wenn man die, die sich auskennen, mit an den Tisch holt und auch auf Expertinnen und Experten hört, dann kommt am Ende auch kein Gurkball raus.
Es waren sogar 19 Leuchtturmprojekte, die wir begleiten durften. Und es gab ein Zitat aus unserer Arbeit im Beirat, das ich hier eigentlich anbringen möchte. Wir brauchen keine 19 Leuchtturmprojekte. Wir brauchen ein großes Leuchtturmprojekt. Und das ist im Endeffekt die Prozessrevolution in der Verwaltung, von der ich sprach. Und wenn wir das ressortübergreifend geschafft haben, wenn wir dann die Kooperation, wie du es gerade formuliert hast, ebenenübergreifend umsetzen können, dann zeichnen wir gerade eigentlich so das Bild eines digitalen Deutschlands 2030. Das ist ja leider eben nicht die Realität, sondern das ist die Vision, auf die wir zuarbeiten müssen und können. Und dann bin ich mir sicher, dass die Projekte, die bisher nicht abgeschlossen wurden in der Digitalstrategie, und ja, das sind leider doch auch einige, erfolgreich zu einem Abschluss kommen. Ja. Und diejenigen, die da motiviert für arbeiten in den Ministerien, auch mit weniger Frustrationen konfrontiert sind. Und sie hätten vielleicht sogar mal eine legislaturübergreifende Finanzierungssicherung, was eben auch bei den meisten Projekten nicht der Fall ist und ein weiterer Hemmschuh ist, wenn man nachhaltige Politik begreifen möchte.
Also dann freuen wir uns gemeinsam aufs Jahr 2030 oder unter uns freuen wir uns auch schon auf 2025, weil anfangen wird es ja auf jeden Fall ziemlich chaotisch, oder?
Naja, es wird so anfangen, wie es endet. Wahrscheinlich eben mit vielen Fragezeichen, aber das ist Teil einer starken Demokratie. Ich glaube, Deutschland kann stolz darauf sein, dass wir wirklich in einem Land leben, in dem diese Rahmenbedingungen gegeben sind. Insofern freue ich mich auf das Votum des Souveränen. Ich freue mich auf die dann anschließenden Verhandlungen für eine neue Bundesregierung, aber ich möchte einfach diesmal wirklich die Priorisierung der digitalen Transformation in diesen Gesprächen wissen und hoffe, dass das bei allen Beteiligten auch so ankommt.
Ja, hoffentlich ist es auch vielleicht schon in Köpfen und Herzen drin, weil mit Digitalisierung, du hast es vorhin gesagt, könnten wir so viele der Probleme unserer Gesellschaft und auch unserer Zeit lösen, wenn wir dafür erstmal, ich sag mal, den digitalen Hintergrund hätten. Und da sollten alle dran denken, wenn sie sich nachher auch im Wahlkampf verbal die Köpfe einschlagen. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Und natürlich habt ihr beim ECO auch immer einen Blick auf die digitalpolitischen Themen der einzelnen Parteien. Da können wir bestimmt im Jahr 2025 auch von ausgehen. Lieber Alexander, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen entspannten Ausklang des Jahres, wobei ich mir vorstellen kann, entspannt ist im Moment gar nichts, aber wünschen kann man sich's ja trotzdem. Danke für deine Zeit. Mach's gut.
Hat mir immer Spaß gemacht. Danke dir, Sven. Bis dann.
Ja, wir haben ja schon gehört, jetzt mit der zu erwartenden Bundestagswahl im Februar nächsten Jahres wird es im Bereich der Digitalpolitik natürlich auch viel zu diskutieren geben. Und ja, eine, die die digitalpolitische Agenda in Deutschland auf jeden Fall in den letzten Jahren maßgeblich geprägt hat, ist Tabea Rösner.
Sie wird zwar zur nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten, nichtsdestotrotz haben wir sie gebeten, ihre Erfahrungen der letzten Jahre mit uns zu teilen und gemeinsam mit uns nicht nur auf das digitalpolitische Jahr 2025, sondern auch auf die Digitalpolitik der noch amtierenden Regierung zurückzublicken. Und da hattest du das große Glück, mit ihr ein schönes Gespräch zu führen, liebe Sidon.
Status quo. Der Eco-Politik-Check.
Ja, wir haben es ja bereits gehört, mit dem Bruch der Ampelkoalition werden auch im digitalpolitischen Bereich einige wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen wohl nicht mehr in dieser Legislaturperiode verwirklicht werden. Und mit der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar nächsten Jahres wird sich dann auch die Digitalpolitik in Deutschland natürlich neu ausrichten. Eine, die die digitalpolitische Agenda in Deutschland maßgeblich geprägt hat, ist Tabea Rösner. Sie sitzt seit 15 Jahren für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und ist seit Dezember 2021 Vorsitzende des Ausschusses für Digitales. Und ja, ich bin jetzt schon ganz gespannt, welche Erfahrungen, Highlights und vielleicht auch Lowlights aus 15 Jahren Digitalpolitik sie jetzt im Gespräch mit mir und uns teilen wird. Herzlich willkommen hier beim OM Netz, Tabea Rösner.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Ja, Frau Rösner, ich habe es schon gesagt, Sie sitzen seit 2009 für die Grünen im Deutschen Bundestag. Ich glaube, das erste iPhone war da gerade mal so etwas über ein Jahr auf dem Markt und Digitalpolitik war ja als Politikfeld praktisch noch gar nicht so richtig bekannt. Was hat Sie da an dem Thema interessiert?
Also ich bin über die Medienpolitik zur Digitalpolitik gekommen. Mhm. Ich war ja vorher Journalistin und ich wollte gerne im Bundestag auch Medienpolitik machen, wobei Medienpolitik ja eigentlich in der Kompetenz der Länder liegt. Ich habe deshalb immer gesagt, ich will keine klassische Medienpolitik machen. Und für mich war die Frage relevant, wie verändert sich eigentlich unsere Öffentlichkeit, unser demokratischer Diskurs durch das Internet? Und das war eine sehr spannende Frage, weil ich auch bei den Recherchen festgestellt habe, als ich noch als Journalistin tätig war, dass es einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel bei einer Google-Anfrage etwas eingebe oder jemand anderes. Das heißt, das wird ja schon dann ausgewählt, je nachdem, welche Daten ich vorher da eingespeist habe. Und dass man dann am Ende gar nicht mehr unbedingt die gleichen Informationen hat, mit denen man dann in einem Diskurs treten kann. Das hat mich manchmal irritiert und ich dachte, das muss man genauer sich anschauen.
Erinnern Sie sich noch so an die ersten Themen, Fragestellungen, die Sie so in dem Kontext dann auch bearbeitet haben als Abgeordnete?
Naja, es war ja damals eine sehr große Aufbruchsstimmung in der digitalen Welt oder in denen, die sich mit dem Digitalen befasst haben, weil viele sich über das Netzsperrengesetz aufgeregt haben. Die Piraten kamen ja damals auf und viele haben das Digitale so mit spitzen Fingern angepackt, also gerade im politischen Raum. Ne? Die haben dann gesagt, ja, das sollen mal die machen, die sich damit auskennen, die aus dieser Branche kommen, und hatten überhaupt nicht im Blick, dass das ja jedes Politikfeld betrifft, jeden Lebensbereich betreffen würde und sich auch jeder damit befassen sollte. Deshalb wurde damals erstmal eine Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft eingerichtet. Da war ich dann auch Mitglied. Aber eines der ersten Themen, mit dem ich tatsächlich konfrontiert war, als Gesetz, das war das Leistungsschutzrecht, also dass die großen Plattformen, Suchmaschinen wie zum Beispiel Google oder andere Intermediäre bezahlen sollten für die Inhalte, die sie transportieren, journalistische Inhalte, urheberrechtlich geschützte Inhalte. Und das erste Gesetz tatsächlich, mit dem ich befasst habe, war das Leistungsschutzrecht, die Suchmaschinenintermediäre, die urheberrechtliche Inhalte verbreitet haben, die sollten dafür zahlen. Und das war ein großer Kampf innerhalb des Urheberrechts. Es hat sich auch nicht so gestaltet, dass es wirklich einen großen Effekt für Zeitungsverlage, für Presseverlage mit sich gebracht hat. Aber die Frage ist ja immer noch relevant. Wie finanzieren sich im Netz eigentlich Inhalte, ja, qualitativ hochwertige Inhalte.
Auch jetzt ja wieder durch die ganze KI-Diskussion ja auch, ne?
Genau. Ja, also dieses Thema ist nach wie vor relevant und das waren so die ersten Diskussionen, die wir sehr heftig geführt haben, und das Leistungsschutzrecht kam dann am Schluss der Legislaturperiode. Es wurde dann auch irgendwie gemacht und man hatte den Eindruck, das Justizministerium damals war auch wirklich nicht überzeugt davon, aber es stand halt im Koalitionsvertrag, es gab ein Versprechen, deshalb musste das halt umgesetzt werden.
Was hat sich jetzt so seitdem getan? Also wenn Sie so ein paar Meilensteine nennen müssten in der Digitalpolitik in Deutschland, die Sie auch mitgestaltet haben, was wäre das?
Also am Anfang, als ich in den Bundestag kam, waren halt viele sehr zurückhaltend, was Regulierung insgesamt anging. Man hat das so gesehen als der neue digitale Raum mit viel Innovation und das wollte man nicht ausbremsen. Und dann hat man aber festgestellt, naja, man muss schon auch hart zum Teil regulieren, weil sonst gehen da einige auch unter. Und so demokratisch ist dieser Raum gar nicht mehr, in dem wir uns da bewegen. Das hat sich, glaube ich, massiv geändert, weil damals, als Piraten-Netzsperrengesetz und so aufkam, da hieß es, nee, man darf nicht regeln, weil die Gesetze, die analog gelten, die gelten auch im Internet. Und da hat man festgestellt, das kann man nicht immer alles eins zu eins übertragen. Es braucht da schon auch noch zusätzliche Regeln. Also insofern, das ist, glaube ich, ein großer Paradigmenwechsel in dieser Zeit, der damals noch anders aussah. Und was ich von Anfang an mit vorangetrieben habe, wo ich auch damals zum Teil beschimpft oder belächelt wurde, war die Frage Recht auf Internetzugang, weil das gehört auch eigentlich zur Medienpolitik, ne? Zugang zu Medien zu haben. Und wir haben damals ganz früh ein Gutachten gemacht zum Glasfaserausbau und zu der Frage, wie man den sogenannten Universaldienst, also das Recht auf den Internetzugang, durchsetzen kann. Das haben wir jetzt auf den Weg gebracht. In dieser Legislaturperiode haben wir die Mindestversorgungsverordnung auf den Weg gebracht und jetzt auch nochmal angepasst. Das hat lange gedauert, aber das ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein und auch die Erkenntnis, dass Glasfaser die zukunftsfähigste und natürlich auch nachhaltigste Technologie ist. Das hat sich zum Glück jetzt auch verbreitet und wir setzen jetzt nicht mehr auf Kupfer, sondern auf Glasfaser. Ich glaube, das ist gut und wichtig. Aber es gab noch andere Meilensteine, wie zum Beispiel auf europäischer Ebene die großen Gesetze mit Digital Services Act, Digital Markets Act, die KI-Verordnung und die wir natürlich dann auch hier national umgesetzt haben, wie beispielsweise mit dem Digitale Dienste-Gesetz. Da war ich auch die Berichterstatterin, die das mit verhandelt hat. Und wir haben damit natürlich die Plattformen noch mal ganz anders in die Pflicht genommen. Die haben besondere Sorgfaltspflichten. Es soll ein sicheres Online-Umfeld geschaffen werden. Wir haben eine Aufsichtsstruktur geschaffen, die eine Unabhängigkeit hat und haben diese Unabhängigkeit auch noch mal gestärkt, haben dieser Aufsichtsbehörde einen vielfältig besetzten Beirat zur Seite gestellt, der eben auch berät und noch mal andere Perspektiven mit einbringt. Ja, und die KI-Verordnung, das ist, glaube ich, schon auch ein großes Gesetz, das natürlich jetzt auch noch umgesetzt werden muss.
Ja. Genau, und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei meiner zweiten Frage in dem Zusammenhang, nämlich nach Projekten, wo Sie sich vielleicht gewünscht hätten, dass Sie noch mit hätten abschließen können. Ist da die KI-Verordnung bzw. die Umsetzung der KI-Verordnung, ist die so ein Projekt oder gibt es da noch andere Themen?
Naja, es gibt einige. Ne? Wir haben zum Beispiel Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz, also kurz das TK-NABEC gehabt. Da waren wir kurz vor dem Abschluss und ich verstehe nach wie vor nicht, warum wir das nicht noch auf den Weg bringen konnten oder noch können. Weil wir gesagt haben, also das ist ein gutes Gesetz. Das haben übrigens fast alle Fraktionen auch so gesagt. Auch gerade die FDP hatte das gesagt. Aber jetzt dies noch abzuschließen, dazu waren sie dann leider nicht bereit. Das ist wirklich schade und bedauerlich, weil ich glaube, dass es einige bürokratische Hürden doch nochmal gesenkt hätte. Und natürlich das KI-Durchführungsgesetz, das ich sehr gerne noch mit begleitet hätte, weil ich natürlich die Erfahrungen mit einer Aufsichtsstruktur, die neu geschaffen werden muss, die auch die unterschiedlichen Ebenen mit einbezieht. Ne? Also gerade bei dem Digital Services Act ist ja nicht nur die EU-Ebene und die nationale Ebene, sondern gerade auch die Länderebene betroffen. Und diese Akteure, die da auf den unterschiedlichen Ebenen auch bereits Verantwortung in dem Bereich haben oder hatten, die zusammenzubinden. Und das Gleiche gilt natürlich bei der KI-Verordnung auch. Mhm. Wir haben eine Struktur, wo auch zum Teil Aufsichtsbehörden auf kommunaler Ebene sind. Ja, wir kommen ja von der Produktsicherheit bei der KI-Verordnung. Und das in einen gut funktionierenden, koordinierten Rahmen zu bringen, da hätte ich gerne dran mitgewirkt. Und das muss natürlich jetzt der nächste Bundestag machen.
Viele, viele Themen, die Sie jetzt schon angesprochen haben. Wir gehen auf ein paar davon gleich auch noch mal ein bisschen näher ein. Aber zunächst würde ich gerne noch mal von Ihnen wissen, was würden Sie denn sagen, wo steht Deutschland jetzt so aus Ihrer Sicht bei der digitalen Transformation, vielleicht auch so im internationalen Vergleich? Und wo sehen Sie so die, ja, die großen Herausforderungen für die kommenden Jahre, vielleicht auch konkret für die kommenden 4 Jahre in der nächsten Legislaturperiode?
Also die Frage, wie kann Digitalisierung insgesamt stärker vorangebracht werden? Das betrifft ja nicht nur den Gigabit-Ausbau, das betrifft die Verwaltungsdigitalisierung. Ja. Die Frage von der Datennutzung, die wir ermöglichen wollen, gleichzeitig den Datenschutz natürlich auch beachten. Da merkt man doch, auch wenn wir das als Schwerpunktthema im Koalitionsvertrag hatten, der digitale Aufbruch in dem Sinne ist nicht gekommen. Wir haben vieles auf den Weg gesetzt, wie zum Beispiel den Gigabit-Ausbau. Da sind wir auch ein gutes Stück vorangekommen. Aber zum Beispiel bei der Verwaltungsdigitalisierung oder beim Thema Cybersicherheit, da müssten wir, glaube ich, schon weiter sein. Und das liegt auch ein bisschen an den Strukturen. Digitalpolitik, wir haben ja lange darüber diskutiert, brauchen wir ein Digitalministerium. Und ich war eigentlich auch immer zurückhaltend aufgrund der Erfahrungen, die ich in der Enquete-Kommission gemacht habe. Und ja, dass jeder Bereich da auch in der Bringschuld ist und sein Haus, sein Ministerium auf den Weg bringen muss, die Digitalisierung da umzusetzen. Ja. Es ist trotzdem schwierig mit der Koordination gewesen. Wir hatten, das war damals auch meine priorisierte Lösung im Kanzleramt damals, die Koordinatorin mit Doro Bär. Aber wenn die halt nicht richtig ausgestattet ist, wenn die Kompetenzen nicht hat, auch dann wirklich zu koordinieren, kein Budget hat, kein Personal, dann bringt das nicht viel. Also ich glaube, es wird ganz stark darauf ankommen, wie wir die Governance hinbekommen, um tatsächlich dieses Thema in allen Bereichen im Fokus zu haben und vielleicht sinnvoll nochmal strukturieren zu können.
Mhm. Lassen Sie uns mal in so ein paar Themen, die Sie schon angesprochen haben, näher reingucken. Sie haben ja vorhin ganz zu Anfang erwähnt, Recht auf Internetzugang war Ihnen ganz wichtig, deswegen eben auch das ganze Thema Gigabit-Ausbau. Da hat sich ja auch die aktuelle Bundesregierung sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, ne? Flächendeckender Glasfaserausbau bis 2030, mobiles Netz ohne Funklöcher bis 2026. Wo stehen wir denn da aktuell? Denken Sie, das ist noch realistisch, dass diese Ziele auch umgesetzt werden?
Also ich war immer so, dass ich gesagt habe, diese Ziele, diese festen Ziele, klar, man will sich messen lassen oder die Wirtschaft und auch die Bevölkerung will eine Regierung an solchen Zielen messen, ob die denn dann eingehalten wurden oder nicht. Aber es gibt natürlich immer auch Punkte, wo man es gar nicht groß beeinflussen kann, wenn das Ziel nicht vorankommt. Deshalb war mir immer wichtig, lieber die Weichen richtig zu stellen, aber jetzt nicht solche Ziele aufzustellen. Beim Gigabit-Ausbau haben wir es gemacht. Ja, das Ziel der Bundesregierung war ja bis Ende 2025 die Hälfte aller Haushalte mit Glasfaser zu versorgen und bis 2030 alle. Das ist schon sehr ambitioniert. Ob wir das hinbekommen, weiß ich nicht. Aber ich finde, die Weichen, die wir gestellt haben für den Gigabit-Ausbau, auch tatsächlich zu sagen, wir fördern auch nur noch den Gigabit-Ausbau. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig gewesen. Wir sind auch deutlich weitergekommen bei Glasfaserleitungen bis ins Haus oder sogar in die Wohnung. Das war zum Beispiel noch vor einem Jahr, war dann die Zahlen, soweit ich weiß, so um die 23%. Jetzt sind sie um die 36-37%. Also da hat sich doch einiges getan. Wir haben auch die Mobilfunkversorgung verbessert. Also 98% der Fläche sind mit LTE versorgt und auch 5G ist bei 93,2%. Das ist nicht schlecht. Also da sind wir gerade, was 5G zum Beispiel angeht, europaweit an der Spitzenposition. Und ich finde, das kann sich doch wirklich sehen lassen. Ja. Also gerade in der digitalen Infrastruktur, da haben wir, glaube ich, deutliche Fortschritte gemacht.
Jetzt haben Sie vorhin auch schon gesagt, Stichwort Verwaltungsmodernisierung, das ist ja so ein Sorgenkind in Deutschland, ne? Also es gibt das Onlinezugangsgesetz jetzt ja auch nochmal in einer revidierten Form. Warum hinken wir da in Deutschland immer noch so hinterher? Und was wäre denn jetzt, was muss denn jetzt passieren, um eben den Bürokratieabbau und die digitalen Services für Bürgerinnen und Bürger endlich mal flächendeckend zu realisieren?
Ja, die Verwaltungsmodernisierung, die hat natürlich verschiedene Aspekte, warum das nicht so gut vorankommt. Also ich meine, das OZG, das wir ja sozusagen geerbt hatten, das hat natürlich phänomenal diese Fristen gerissen damals. Und das war auch völlig klar, dass es das nicht erreichen würde. Wenn man es positiv betrachtet, man hat immerhin das Grundgesetz geändert, dass es überhaupt möglich war, mit Bund und Ländern zusammen da an einem Strang zu ziehen. Also wir sehen, dass wir eine gute Registermodernisierung brauchen. Das ist auch immer noch eine große Baustelle. Wir brauchen natürlich auch mehr offene Schnittstellen. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch das Vertrauen der Menschen, die das natürlich einerseits auch einfordern und sagen, ich verstehe nicht, warum ich meine Daten mehrmals eingeben muss, warum das nicht funktioniert und das nicht. Aber wir sehen dann eben auch, dass viele es immer noch nicht annehmen, wenn Dienstleistungen da sind, die Skepsis da ist, ne? Und das ist so ein bisschen auch das Henne-Ei-Problem. Wichtig ist einmal, dass die Governance stimmt, dass die Länder mitziehen. Und wir haben ja auch noch die Selbstverwaltung der Kommunen. Vielleicht brauchen wir da tatsächlich auch noch mal eine größere Grundgesetzänderung, damit wir da, ja, ob das kommt, weiß ich nicht. Aber in diesem föderalen System muss man sich da wirklich, glaube ich, nochmal anders aufstellen. Die Finanzierungsfrage ist aber natürlich auch eine wirklich große, die hängt damit aber auch zusammen. Und es gibt einige Projekte, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind. Ich denke, die können auch nochmal dafür sorgen, dass es dort einen stärkeren Fokus gibt. Wir haben Zendesk zum Beispiel, wir haben den Digital Service, wir haben Sovereign Tech Agency. Also wir haben einige Akteure auf den Weg gebracht. Und die Rückendeckung ist, glaube ich, notwendig für die nächste Wahlperiode, ne, im politischen Raum, dass man die weiter auch voranbringen will. Und wir haben als Grüne ja die Idee dieser Deutschland-App, das ist ein bisschen großes Schlagwort, ja, und das soll natürlich nicht nur eine App sein, weil wichtig ist ja, dass die Strukturen und Prozesse dahinter auf den Weg gebracht sind und dass die auch digitalisiert werden, weil es nützt ja nichts, wenn im Frontend alles schön digital ist und das Backend nicht stimmt. Und auch die Möglichkeiten zu nutzen, und ich glaube, das ist auch zwingend notwendig, die Digitalisierung der Prozesse nochmal, die Prozesse auch zu überarbeiten. Ne? Wir brauchen viele Schritte vielleicht nicht mehr. Wir können anderes effizienter gestalten, was wir angesichts des Fachkräftemangels auch dringend benötigen. Und manche Kommunen machen sich da tatsächlich auch auf den Weg und haben da schon viel vorgearbeitet. Und ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass auch viele andere Kommunen sich da so Best Practice abgucken und überlegen, wie können sie es in ihrer eigenen Kommune gut aufsetzen.
Ein Thema, was Sie auch immer wieder betonen, ist ja, dass Ihnen eine nachhaltige Digitalisierung auch am Herzen liegt. Wie wichtig ist es, die Digitalisierung wirklich nachhaltig zu gestalten? Und was muss politisch, aber vielleicht auch in der Wirtschaft natürlich passieren, um eben die Potenziale, die ja in digitaler Technologie und in digitalen Diensten auch für Klimaschutz und Nachhaltigkeit liegen, noch besser auszuschöpfen?
Ja, die Digitalisierung wird immer genannt, ne, als eine große Möglichkeit, um Energie einzusparen, um Prozesse effizienter zu gestalten und so weiter und so fort. Das ist auch tatsächlich so. In vielen Bereichen gibt es diese Potenziale, die sind unglaublich groß. Mit künstlicher Intelligenz werden die noch viel, viel größer. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie energieintensiv gerade auch künstliche Intelligenz ist. Und wenn wir einerseits sagen, wir wollen mehr digitalisieren, dann müssen wir darauf achten, um diese Effizienzgewinne, die wir bekommen, nicht gleich wieder auffressen zu lassen durch zum Beispiel mehr Digitalisierung und mehr Energieverbrauch und so weiter, dass wir dann auch die Technologien so nachhaltig wie möglich gestalten. Weil schon jetzt gibt es so Schätzungen und Zahlen, wie viel KI tatsächlich verbraucht. Das ist ja nicht nur in der Nutzung, sondern gerade auch im Training. Und das macht im Moment schon 7% des weltweiten Stromverbrauchs aus. Ne? Und das ist ja jetzt noch am Anfang, wenn wir das mal skalieren, das wird ja viel, viel mehr. Man schätzt 2030, das ist jetzt nicht mehr lang hin, das sind dann noch 5 Jahre, dann ist das schon doppelt so viel. Und die Emissionen, die durch KI ausgestoßen werden, entsprechen im Moment dem Luftfahrtsektor. Ne? Also das ist ein richtig großer Batzen und deshalb ist es umso wichtiger, von Anfang an auch mit dran zu denken, was können wir denn machen? Also das betrifft einmal die Infrastruktur, die muss nachhaltig aufgestellt sein, also Glasfaser zum Beispiel als Technologie, die auch wirklich besonders ressourcenschonend und energiesparsam ist, aber eben auch die Rechenzentren mit einbetten, mit erneuerbaren Energien auszustatten, Software und Hardware. Beides, ne? Hardware, wir erleben ja auch eine schnelle, kurze Lebenszeit von Endgeräten. Das ist nicht nachhaltig, ja. Also gerade wenn man an die ganzen seltenen Erden auch denkt. Wir müssen da mehr in die Kreislaufwirtschaft investieren und die Produkte so gestalten. Das ist ja mit der Ökodesign-Verordnung jetzt auch vorgesehen, ne? Also auch Recht auf Reparatur. Was ja in gerade Laptops und so weiter, da gibt's Barrieren, damit man die eben nicht reparieren kann oder damit man da nicht ein Open-Source-Betriebssystem draufspielen kann. Das darf natürlich zukünftig nicht sein. Und gerade auch die Software, die ist häufig eben auch der Brandbeschleuniger. Ja, einerseits soll sie natürlich Sicherheit geben und deshalb muss es solche Updates geben. Aber die Updates führen häufig dazu, dass die Hardware nicht mehr genutzt werden kann, weil sie dann zu groß sind, zu hohe Datenmengen hat. Das darf natürlich für die Zukunft nicht sein. Das heißt also, insgesamt müssen wir einen Lebenszyklusansatz wählen und schauen, wie können wir die Nachhaltigkeitskriterien dort auch bestimmen, wie können wir sie messbar machen, wie können wir sie einheitlich gestalten, wie können wir die ganzen Aspekte, nicht nur Strom, auch Wasserverbrauch, der Einsatz von Mineralien möglichst reduzieren und in den Kreislauf bringen. Ja, wie können wir die Transparenz auch schaffen, gerade bei den Lieferketten. Ne? Ich weiß, Lieferkettengesetz ist natürlich etwas, was in der Wirtschaft immer auch sehr kritisch gesehen wird. Aber wir müssen was tun. Wir müssen mehr Nachhaltigkeit auch in die KI und in die Digitalisierung bringen, weil sonst haben wir genau diesen Rebound-Effekt, den wir nicht wollen.
Also ich höre da schon raus, natürlich klarer Aufruf an die Unternehmen, ressourcenschonendere Technologien zu entwickeln, energieeffizienter zu arbeiten. Aber einige Punkte, da muss ja auch die Politik sozusagen in Vorleistung gehen, ne? Also Stichwort erneuerbare Energien, dass es eben auch genug verfügbare erneuerbare Energien gibt, beispielsweise für Rechenzentren, ist dann ja auch ein politischer Auftrag, ne?
Es ist ein politischer Auftrag, es ist auch ein Auftrag der Bildung und der Ausbildung. Also lege ich einen größeren Wert darauf, zum Beispiel Green Coding auch mit in die Ausbildung zu nehmen. Auch ein Aspekt, den ich immer wieder gerne erwähne. Wir haben in Deutschland ganz viele tolle Unternehmen, die nicht unbedingt die großen Large Language Modelle entwickeln, aber Small Language Modelle. Die verbrauchen viel weniger Energie, sind viel gezielter und effizienter. Also da können wir eigentlich drauf stolz sein, dass wir da so eine vielfältige Landschaft haben. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man nicht immer nur in die USA blickt und sagt, oh, da sind die großen ChatGPT und so Unternehmen, sondern dass man auch das, was man im Land hat, stärker fördert und auch wertschätzen kann.
Ja, vorletztes Thema. Zweites Thema, das Sie so neben Nachhaltigkeit ja auch immer wieder hochhalten, ist so der demokratische Diskurs im Netz. Sie haben es ja auch gesagt, hat sicherlich auch mit Ihrer Vergangenheit als Journalistin zu tun. So dieser ganze Kampf auch gegen Hasskriminalität, den wir ja auch im ECO mit unserer Beschwerdestelle verfolgen. Da haben Sie uns ja auch schon unterstützt, weil der Kampf so gegen illegale Internetinhalte ja auch eins Ihrer Herzensanliegen ist. Wie bewerten Sie denn die bisherigen Fortschritte, die hier gemacht wurden im Kampf zum Beispiel gegen Hass im Netz, und welche weiteren Schritte sehen Sie als sinnvoll an, um diesen öffentlichen Diskurs im Netz noch weiter zu stärken und zu schützen vor allem?
Ja, Sie haben es richtig erwähnt. Das Thema treibt mich wirklich schon lange um, weil es eben auch für unsere Demokratie wichtig ist. Wir wollen einen Diskurs haben, einen demokratischen Diskurs, an dem alle Menschen teilnehmen können. Aber wenn zum Beispiel viel Hasskriminalität im Netz ist, dann ziehen sich immer mehr Menschen zurück. Mhm. Ja, und dann kommen manche Perspektiven überhaupt nicht vor. Insofern war das ein wichtiges Thema. Und wir hatten natürlich im Vorfeld des Digital Services Acts Erfahrung mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gemacht. Das ist ja so ein bisschen eine Blaupause auch für die EU gewesen. Aber es ist natürlich auch immer ein schmaler Grat, ne? Illegale Inhalte muss man ganz klar bekämpfen. Bei den Inhalten, die jetzt nicht illegal sind, muss man, glaube ich, andere Mechanismen haben, weil wir natürlich auch das hohe Gut der Meinungsfreiheit haben. Und das ist immer auch ein schmaler Grat. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon festgestellt, dass dann auf Plattformen Äußerungen oder Postinhalte gelöscht wurden oder gesperrt wurden, die sich hinterher als wahr herausgestellt haben. Ja, also das ganze Thema Desinformation ist ja gerade in aller Munde, und das ist kein einfaches Thema, ne? Ja. Also viele setzen sich da gerade drauf und sagen, wir müssen da was machen. Und natürlich muss man sich auch resilient machen, wenn wir sehen, es gibt Manipulationsversuche aus dem Ausland beispielsweise oder von bestimmten Gruppen in unserer Gesellschaft, die diesen Diskurs vergiften wollen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, mit dem Digital Services Act einen Instrumentenkasten, der gerade die Plattform nochmal stärker in die Pflicht nimmt und auch den Nutzerinnen und Nutzern Rechte einräumt, die zum Beispiel gegen willkürliche Löschungen von Inhalten vorgehen können, die Sperrungen überprüfen lassen können. Wir haben eine Aufsichtsstruktur, die unabhängig ist, was ja gerade bei solchen Grundrechtseingriffen besonders wichtig ist, dass es eben nicht staatlich erfolgt, sondern dass es eine unabhängige Aufsichtsstruktur ist. Das heißt also, wir haben da, glaube ich, einiges auf den Weg gebracht, und jetzt muss das erstmal konsequent auch angewendet werden und die Plattformen da in die Pflicht genommen werden. Was wir nicht bekommen haben, ist das digitale Gewaltschutzgesetz, um Menschen, die betroffen sind von digitaler Gewalt, nochmal stärker zu unterstützen und auch Organisationen zu unterstützen, die diesen Menschen helfen. Da ist jetzt der Gesetzentwurf zwar vom Ministerium ja veröffentlicht wurde, auf den wir sehr lange gewartet haben, aber das wird dann etwas sein, was wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode auf den Weg gebracht wird. Und was wir natürlich auch haben, ist den Zugang zu Forschung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in dem Bereich, weil da auch viel behauptet wird. Ja, welchen Einfluss hat denn nun Desinformation oder Hasskriminalität tatsächlich auf den Diskurs? Ist Trump gewählt worden, obwohl er gelogen hat? Ja? oder gab es tatsächlich viele, die beeinflusst wurden? Wir haben den Fall mit Cambridge Analytica gehabt und gesehen, dass dort doch massiv auch Einfluss genommen worden ist. Insofern ist es wichtig, dass wir da auch Forschung haben, um das genau eingrenzen zu können, um auch zu sagen zu können, wie stark ist der Einfluss, was muss man dagegen dann auch unternehmen. Und jetzt gilt es erstmal darum, dieses Gesetz auch richtig anzuwenden.
Ja, viele, viele Themen, 15 Jahre Digitalpolitik. Frau Rösner, Sie haben schon angekündigt, dass Sie nicht erneut kandidieren werden, sich somit auch ja ein bisschen von der Digitalpolitik zumindest verabschieden. Gibt's was Sie ja so der nächsten Generation von PolitikerInnen vielleicht mitgeben wollen, was jetzt einfach passieren muss, um die Digitalisierung in Deutschland konsequent voranzutreiben, auch politisch?
Ach, da gäbe es schon so einiges. Ne? Also ich bin ja immer noch Idealistin und ich denke, wir sollten dafür sorgen und versuchen daran zu arbeiten, dass der digitale Raum auch ein demokratischer Raum bleibt, dass es eben keine Machtdominanzen gibt. Also natürlich haben wir ein Machtgefälle, aber das darf sich nicht noch weiter verschärfen, sondern eher die zu unterstützen, die eben nicht die großen Internetkonzerne sind, die ja ihre Macht auch so nutzen können, dass sie kleinere Anbieter aus dem Markt verdrängen oder kaputt machen. Das darf nicht passieren. Gerade auch das Machtgefälle, was Verbraucherinnen und Verbraucher angeht. Vieles sehen wir, was auch im Analogen schon war. Das verschärft sich aber natürlich im Internet. Und wir können, glaube ich, im Internet nicht mehr unbedingt vom Verbraucher ausgehen, der mündig ist. Das ist ja so ein Leitbild, das wir immer vertreten haben. Und deshalb, glaube ich, braucht es mehr Fairness und mehr Schutz. Das ist auch etwas, was, glaube ich, die EU-Kommission verstanden hat und mit dem Digital Fairness Act auf den Weg bringen will. Und das Letzte ist vielleicht wirklich der öffentliche Diskurs. Der braucht hochwertig, vertrauenswürdige, qualitativ hochwertige, gute Inhalte. Und die müssen finanziert werden. Und dafür gibt es immer noch keine richtigen Geschäftsmodelle. Und dafür brauchen wir Lösungen. Und ich glaube, das sind schon wesentliche Punkte, die für unsere Demokratie wichtig sind.
Absolut. Ganz herzlichen Dank, Tabea Rösner, für diesen Ritt, kann man fast schon sagen, durch 15 Jahre Digitalpolitik. Vielen Dank auch, dass Sie mit uns so Ihre Erfahrungen und Ihre Einblicke geteilt haben. Sie werden auf jeden Fall fehlen. Vielen Dank letztlich auch für Ihr großes Engagement für die digitale Transformation in Deutschland. Weiß nicht, was kommt denn dann jetzt für Sie? Erstmal Digital Detox wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe das ja mit großer Leidenschaft gemacht. Und wenn man das so viele Jahre macht und solche Tätigkeiten sind dann ja locker mit 70, 80 Stunden in der Woche verbunden, dann ist das, glaube ich, auch legitim zu sagen, so jetzt schnaufe ich mal durch und gucke mal. Aber ich glaube, der Bereich wird mich nicht ganz loslassen und wer weiß, wo ich da eine Aufgabe für die Zukunft für mich finden werde.
Ja, das hoffen wir doch und wünschen Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier bei uns waren.
Ja, ich danke auch ganz herzlich und wünsche ebenfalls alles Gute.
Tja, nach unserem kleinen Jahresrückblick wollen wir auch noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ins kommende Jahr 2025 ist ja nur noch eine Woche hin. Sidonie, was steht denn an beim ECO im kommenden Jahr?
Ja, wir starten natürlich erstmal auch mal wieder mit ein bisschen sich treffen und Networking. Es wird zwei schöne Neujahrsempfänge geben vom ECO, einmal in Köln und einmal in Berlin. Und dann wird natürlich das ganze Thema Bundestagswahl im Februar uns ganz, ganz stark begleiten. Mhm. Und dann natürlich eben auch der Wechsel der Bundesregierung und so weiter, die ganze Regierungsbildung. Da werden wir eine kleine Kampagne starten. Wahl digital heißt die. Ja, wo wir auch schauen werden, dass wir uns mit Politikern, Digitalpolitikern unterhalten. Es wird Events zu dem Thema geben, Digitalpolitik, ein paar kleine Studien, die wir veröffentlichen. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und dann ist ja sowieso nächstes Jahr ein ganz besonderes Jahr für den ECO. Wir werden nämlich 30 Jahre ECO. Und ja, auch um dieses Jubiläum wird es natürlich die ein oder andere Aktion geben.
Ja, da kann man sich jetzt schon mal ein Gläschen Sekt aufmachen oder auch ein Fläschchen. Was den Podcast betrifft, so hören wir uns dann im neuen Jahr wieder. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen, nämlich ziemlich genau am 7. Januar. Da beschäftigen wir uns mit einer Technologie, die uns ebenso wie die in den News erwähnten Technologietrends, wie zum Beispiel auch KI, über die wir geredet haben, noch eine Weile beschäftigen wird. Es geht um Quantencomputing. Also seid gespannt und kommt gerne im neuen Jahr wieder zu uns am 7.1. mit der ersten Folge 2025 zum Thema Quantencomputing.
Ja, aber jetzt erstmal allen natürlich frohe Weihnachten, schöne, erholsame, hoffentlich erholsame Feiertage und ja, guten Rutsch ins neue Jahr.
Ho, ho, ho und mach's so. Gut. Tschüss, ciao Sidonie, bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.